Moin, Lena.
Moin Marie, sag mal, definier mal Weltklasse.
Weltklasse HSV.
Okay. Wir sind keine Minute into diese Folge und schon macht Marie mich mad. Okay.
Weiß, ich glaube, bei jemand anderem hätte ich das auch nicht geantwortet, aber wir fangen schon mal gut an.
Kann sein. Du weißt aber schon, wie vermessen das ist, oder? Also den
Ja.
Realitätsbezug hast du noch nicht komplett verloren, um zu wissen, dass das einfach keinen Sinn macht.
Nein, aber kennst du diese Phasen der Trauer, die man durchlebt und dass es dort auch diese Verleugnung der aktuellen Situation gibt? Ich glaube, da befinde ich mich. Aber ja, ja.
Oder vielleicht bist du schon in der Phase der Überkompensation.
Das vielleicht auch. Auf jeden Fall habe ich dieses Wochenende mehrere durchlebt und später werden wir darüber bestimmt auch noch reden. Aber worauf wolltest du denn hinaus mit deiner Weltklasse?
Das Wort Weltklasse wird mir ein bisschen zu häufig verwendet im Fußballkontext mittlerweile.
Ah, scheiße,
Ich
habe ich dir
weiß,
gerade das beste Beispiel dafür geliefert?
du hast quasi den Prototypen von Überverwendung des Wortes geliefert. Ja, stimmt schon. Aber aufgefallen ist es mir an diesem Wochenende vor allem bei so Kommentatoren mal wieder. Irgendwie ist jede Folge bei uns Kommentatoren-Bashing, habe ich mittlerweile das Gefühl. Aber meistens bist du das, deswegen darf ich das jetzt mal.
Ja.
Und wirklich, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ich glaube, die Zusammenfassung vom Gladbach-Spiel und Sommer hat so einen Ball gehalten und ja, war eine gute Aktion so, ne? Aber er ist halt auch ein fucking Torwart, so, das ist sein Job. Und der Kommentator hat so Weltklasse von Sommer. Und dann habe ich angefangen darüber nachzudenken, was bedeutet denn eigentlich Weltklasse? Also Weltklasse zu sein bedeutet ja, dass du zu den Besten der Welt gehörst. Und sorry, Sommer, wirklich. Stabiler Bundesliga-Torwart, aber nein.
So bei aller Liebe, Sommer. Nee, aber jetzt, wo du es
Ja.
sagst, das wird echt oft benutzt. Oder auch wenn irgendein Stürmer macht ein wichtiges Tor und dann direkt, ja, Fußballgott. Nein, Weltklasse Fußballgott, das ist für mich Peak Cristiano Ronaldo, Peak Lionel Messi. Weißt du, so,
Okay.
ja, aber das ist es ja, wenn die so Rekorde einstellen, die irgendwie 30 Jahre alt sind, wenn die sich quasi erstmal für eine richtig lange Zeit in der Fußballhistorie unsterblich machen. Das ist eigentlich Weltklasse.
Bei Weltklasse gehe ich mit. Beim Begriff Fußballgott bin ich auf einer sehr ironischen Ebene angekommen.
Ja,
Finde es einfach
gut.
nur noch witzig. So sowas wie HW7 oder so. Ist
Ja.
einfach. Ich finde es witzig.
HW7? Wer ist
Ja.
HW7?
Heiko Westermann.
Heiko Westermann hat die 4, Mann. Das
Oh, I'm
HW4,
sorry.
das
Wie
Tier. Oh mein Gott.
komm ich denn auf eine 7?
Ey, okay, warte. Ich möchte jetzt schon den
Irgendwas.
Folgentitel pachten, ne? HW7. So einfach, dass sich
Irgendwas in meinem
jeder
Hirn
fragt.
einfach falsch vernetzt oder so, keine
Ah,
Ahnung.
vielleicht deine 7 Elfmeterschützen, die du ja auch schon
Ja,
angesprochen
die
hast.
7 zieht sich so richtig durch hier, ey. Auf jeden Fall. Nee, aber das Wort Weltklasse ist halt so, also es gibt vielleicht so zwei, drei, da kann man sich irgendwie kollektiv darauf einigen, dass sie dieses Attribut irgendwie verdient haben im Laufe ihrer Karriere. Aber dann wird es halt übermäßig verwendet, auch in so Zusammenhängen. Also nicht, dass man jetzt in der zweiten Liga niemals jemanden Weltklasse nennen darf, aber allein da es die zweite Liga ist, kann man ja schon nicht Weltklasse sein, oder?
Ja, ist halt einfach so. Natürlich, wenn es dann so ein Spiel ist, wo, keine Ahnung, bestes Beispiel, wenn Fernandes im Pokal 3 Elfer hält, natürlich bezeichnet man den dann in dem Moment als Weltklasse, weil es einfach eine herausragende Leistung war. Aber wirklich behaupten, also unironisch kann man das ja gar nicht, weil, wie du schon sagst, zweite
Mein
Liga.
Problem war auch vor allem bei dieser Zusammenfassung zum Gladbach-Spiel, dass der Kommentator nicht die Aktion als Weltklasse bezeichnet hat. Denn das finde ich völlig legitim, weil auch Einzelspieler, die nicht in einer hohen europäischen Liga spielen oder nicht bei dem Topverein oder deren Karriere jetzt nicht Peak ist im Moment, die können ja trotzdem Weltklasse-Aktionen bringen. Aber er hat halt Sommer als Spieler als Weltklasse bezeichnet. Und da war ich halt raus.
Ja, schwierig, Leute. Ist halt wirklich kein Heiko Westermann. So.
Okay, dann haben wir das auch geklärt. Die 4 merke ich mir dann ab jetzt.
Ja.
Aber wir haben ordentlich was zu besprechen. Und zwar zwei Stadionbesuche an einem Wochenende. Hatten wir, glaube ich, noch nie, ne, dass wir gleichzeitig ins Stadion gegangen sind. Beziehungsweise du Samstag, ich Sonntag in dem Fall.
Ja, also zeitgleich ins Stadion, das wird bei uns auch ein bisschen schwer. Wir wollen ja irgendwann mal zusammen ins Stadion gehen. Aber
Wir
es,
müssen uns dann
ja.
auch auf Sitzplätze einigen, die dem anderen nicht die Würde versauen.
Ja, wahrscheinlich, also am Ende so Familienblock oder sowas, ich weiß ja
Da
nicht.
wäre ich, da wär ich, da wär ich dabei. Oder wir gehen zusammen hin. Ich setze mich in den Familienblock im Volksparkstadion und du kannst in deine Kurve gehen und dann telefonieren wir so in der Halbzeit.
Ach, Schwachsinn, nein, wenn wir schon zusammen hingehen, dann gehen wir da auch zusammen hin. Dann setzen wir uns in den Familienblock. Und das Geile ist, der Familienblock bei uns, ich weiß nicht, ob sie das noch haben, weil ich war logischerweise schon eine ganze Weile nicht mehr dort. Aber früher war der von Leibniz gesponsert und deshalb lagen dort Kekse auf jedem
Oha.
Sitzplatz. Ich meine, darfst du natürlich nicht essen, weil du kein Gluten abkannst, aber ich hätte dann
Oh
zwei.
jo. Okay, also eigentlich nur dein Vorteil. Aber wenn wir in den Familienblock wollen, brauchen wir dann ein Kind?
Nein, braucht man nicht, soweit ich weiß, eigentlich nicht.
Dann sind wir zwei in Familie.
Ja, natürlich sind wir eine Familie. Es versteht sich doch
Okay.
von selbst. Ja, eine moderne Familie.
Oh, wir sind eine richtig moderne Familie, ich sag's dir.
Ja, das
Ja gut,
stimmt
dann ist
wohl.
das schon mal gebongt.
Ey, vielleicht braucht man wirklich ein Kind, dann muss eine von uns halt irgendwie so ohne Schminke mit großem Hoodie oder so hingehen, dass man so jung
Okay.
aussieht.
Oder wir nehmen halt wirklich ein Kind, aber ich kenne keine Kinder.
Ich auch nicht. Ich hasse Kinder. Sorry. Nein, das klingt jetzt auch falsch. Ich mag Kinder, aber ich stelle es mir unglaublich anstrengend vor, mit Kleinkindern ins Stadion zu gehen. Wenn.
Wie alt warst du beim ersten Mal im
Kein.
Stadion?
Ich war nicht ganz klein. Ich war nicht ganz klein, weil halt, ich glaube, mein Vater hat das ähnlich gesehen. So gar keinen Bock mit so einem, halt mit so einem richtigen Kleinkind dahin zu gehen. Ich hätte es mir zwar schon gewünscht, das mitzumachen, aber ich glaube, ich war so 7, 8 oder so, als ich das erste
Same.
Mal im Stadion war. Und Fun Fact auf Pauli. Ich war das erste Mal auf Pauli und zwar beim Tag der Legenden. Hamburger werden es fühlen. Da war ich zum ersten Mal im Fußballstadion.
Ich war, glaube ich, auch so 7 oder 8. Das ist so kurz nach dieser Warum-Phase. Und dann ist es,
Ja.
glaube ich, ein bisschen angenehmer, wenn du nicht so ein Kind dabei hast. Und warum macht er jetzt das? Und warum ist der Ball da?
Ja, und
Und
die
all diese dummen
verstehen schon,
Fragen.
die jubeln dann nicht im falschen Moment oder so, die verstehen schon, für wen man ist
Oh, ich glaube,
und.
das habe ich auch gebracht. Also am Anfang wurde mir nur erklärt, der Ball muss ins Tor.
Ja,
Nicht
gut,
auf welcher
okay.
Seite.
Bei mir war es ein bisschen leichter. Ich habe ja selbst gespielt. Also ich habe mit 6, glaube ich, angefangen zu spielen. Und dann hast du diese Zusammenhänge so ein bisschen besser drin. Aber man versteht halt auch nicht alles, gerade so im Profibereich gar nicht. Weil so,
Ja,
ich weiß nicht,
okay.
so F-Jugend-Fußball-Kreisliga ist halt schon was anderes als natürlich Profifußball.
Also meine Karriere hat bei den Minikickern angefangen und auch dort geendet. Und da ist es mit den Regeln noch nicht so das Ding. Ich glaube, da schmeißt du einfach drei Bälle in die Mitte und lässt die Kinder rumrennen.
Drei Bälle, das ist so diese Zeit, wo die Hose noch über das Knie geht, die kurze
Ja,
Fußballhose.
da siehst du, hast du so einen Basketballer, nicht wie ein Fußballer.
Ja,
So lange
genau.
Hosen. Nee, damit einfach die Kinder nicht alle einen Ball hinterherrennen, weißt du, dann streiten die sich auch noch und so. Das ist halt unnormal anstrengend.
Also bei einigen Profis sollte man das vielleicht auch machen, damit die sich nicht streiten.
Okay, vielleicht überlegen wir uns das mit dem Familienblock nochmal. Das nächste Spiel, wo wir hingehen könnten, wäre ja das Nachholspiel gegen Aue, ne?
Ja, das ist morgen.
Hm?
Also
Gibt's da
mein.
noch Tickets?
Ja, garantiert. Nord ist halt wahrscheinlich ausverkauft, so wie ich das mitbekommen habe, aber da wolltest du ja eh nicht hin.
Nee.
Also
Aber ich
ja.
glaube, ich bin erstmal im Moment in so einer Recovery-Phase. Denn ich glaube, mein Körper hat so ein Temperaturlevel angenommen, das nicht ganz normal ist seit dem Stadionbesuch gestern. Also im Moment des 1-1 habe ich die Bierdusche schon gar nicht mehr gespürt, so kalt war mir. Das war
Ja, ich
echt
kenne das, ich
bitter.
fühle das halt anders. Ihr wart auch Steher, ne?
Klar, Ostkurve.
Normal. Muss man machen. Nee, aber einem friert halt. Also war das bei dir auch so? Weil ich war ja auch auf der Nord, hab gestanden und oben war alles okay, aber die Beine und besonders die Füße, ich hab die kaum noch gespürt, als wir rausgegangen sind. Gar nichts ging
Ja.
mehr.
Ja, meine Zehen waren schon so wahrscheinlich der kälteste Punkt meines Körpers, kann man so sagen. Aber ich war auch so clever und habe irgendwie weder Handschuhe noch Mütze oder irgendwas mitgenommen. Ich dachte mir so, brauche ich nicht. Ich hatte so ein Hoodie und eine Kapuze, dachte so, das passt schon. Und im Moment der Bierdusche war ich leider nicht schnell genug mit der Kapuze. Eigentlich bin ich dann immer, wenn so der Ball aufs Tor zugeht und in der zweiten Hälfte hat Werder ja auf die Ostkurve zugespielt und du denkst, okay, da könnte was passieren, dann hatte ich meine Hände halt so am Kragen meines Kapuzenpullovers und war schon so bereit für den Moment, die Kapuze hochzuziehen, weil wirklich, ich schwöre euch, Bierdusche gar kein Ding. Gehört dazu, finde ich gut eigentlich. eigentlich, auch wenn ich es nicht trinke und ich den Geruch nicht mag, aber es gehört halt dazu. Aber es gibt nichts Ekligeres, als wenn dir das den Nacken runterläuft.
Besonders
wirklich.
Wenn man lange Haare hat, ist das einfach ekelhaft, weil du kriegst es halt kaum raus. Musst so eine
Ja.
richtig gründliche Wäsche musst du dann zu Hause machen davon.
Jetzt kriegt dieser Podcast hier endlich mal diese weibliche Note.
Ja, genau, guck mal, wir haben schon über Kinder geredet, jetzt über Haarwäschen.
Richtige Familienfolge hier.
Ja,
aber
ich
gehe
ich
auch nie mit offenen Haaren ins Stadion, macht einfach keinen Sinn.
Nee, ist auch nervig. Hab ich tatsächlich gemacht, war nervig, hab dann den Schal so drum gebunden, zu so einem Pseudozopf, dass der nicht genervt hat. Ah ja, ich weiß nicht, vielleicht war ich verwöhnt dadurch, dass wir kaum auf der Nord ausverkauft waren, da die Ultras ja auch nicht da waren, die letzten Spiele, wo ich da war. Aber jetzt war alles wieder voll und war auch toll und schön zu sehen, aber da kannst du sowas halt nicht machen.
Ja, war auf jeden Fall krass voll. Wo ich gerade schon das 1-1 erwähnt hatte, sollen wir direkt mal ins Spiel reingehen und mit Werder starten heute?
Ja, fang an.
Ja, die erste Hälfte war leider sehr ernüchternd. Das war ermüdend auf jeden Fall. Es ist nicht so viel passiert. Wir hatten, glaube ich, zur Halbzeit irgendwie über 60%, fast 70% Ballbesitz. Hat sich am Ende eingependelt auf 76%, weil wir in der zweiten Hälfte ordentlich Druck gemacht haben. Und so wie immer, wenn Werder aus der Kabine kommt und Druck macht, beim Stand von 0-0 kriegen wir erstmal das Gegentor. Das ist so das, was immer passiert. Und da habe ich richtig Sorge gekriegt. Das ist so typisch Werder vor, keine Ahnung, vor Werner, kann man sagen. Und
Fühl ich.
Dann hat die Mannschaft aber gebissen, richtig gekämpft. Und das hat mich richtig, richtig gefreut, das zu sehen. Auch wenn man wegen Fahren und so im Blog gar nicht so viel sieht. Ich muss sagen, wenn man einen Podcast hat und qualitativ über dieses Spiel sprechen möchte, dann muss man sich nach einem Tag in der Ostkurve das Spiel eigentlich noch mal per Wiederholung bei Sky angucken, weil man sieht nicht so viel.
Ja,
Das
ja,
ist halt
stimme ich dir
der Preis.
100% zu. Ja, und vor allem, wir sind halt auch nicht so die Größten. Das ist ein
Oh
kleiner
ja, oh
Leak.
ja.
Wir sind nicht gerade irgendwie 1,90 groß. Und das ist ganz schön anstrengend. War bei mir halt auch der Fall. Aber dafür ist die Stimmung halt anders geil.
Ja, eben. Und dafür bezahlst du halt diesen Preis, dass du ein bisschen weniger siehst. Das finde ich voll okay, weil wir ja auch nicht jedes Spiel ins Stadion gehen. Also dafür wäre ich halt wirklich einfach zu klein, um das machen zu können. Dann wäre ich halt ehrlich so ein Sitzplatz-OP. Aber das bin ich nicht so gerne. Dann bin ich lieber die Person auf der Couch, die im Fernsehen schaut. Und bei dem Spiel war es dann echt so, als Dirk Stann den Ausgleich gemacht hat in der 73., dass du echt das Gefühl hattest, da geht noch was. Und das hatte irgendwie das ganze Stadion. Und es war richtig cool, dass die Ultras wieder da waren, wirklich. Die Stimmung war wirklich, wirklich gut. Und ich weiß nicht, am Ende bin ich enttäuscht, dass wir nicht 3 Punkte mitgenommen haben. Vor allem, weil an diesem Spieltag quasi alle für uns gespielt haben und für Schalke. Ja, können wir auch kurz erwähnen. Aber eigentlich hätten wir uns mit 3 Punkten halt absetzen können an der Tabellenspitze. Und das wäre so wertvoll gewesen, vor allem vor dem Spiel gegen Pauli jetzt, nächstes Wochenende. Aber es war eben nur ein 1-1 und es lag vor allem an unserer Chancenverwertung. Also es hat halt einfach nicht funktioniert. Ich glaube, Torschüsse liegen wir bei 8-1. Also Sandhausen hat wirklich diesen einen Torschuss, den sie gemacht haben, reingemacht. Und wenn du die Schüsse insgesamt nimmst, nicht nur die, die aufs Tor gegangen sind, dann haben wir halt 25 gehabt.
Oh,
in Sandhausen
okay.
3.
Ja. Ja, gut,
also,
dann geht das schon klar in eine Richtung, ne?
Die Verhältnisse sind schon ziemlich klar gewesen. Du hast aber auch in dem Spiel mal wieder gemerkt, finde ich, wie wichtig Toprak und Friedel sind, damit du so eine Stabilität von hinten raus hast. Dann hast du auch eine andere Art, die Angriffe irgendwie zu eröffnen, dich zu positionieren. Agu musste echt krass viel laufen auf seiner Seite. Und auch ein Bomb hat sich echt einen abgerackert. Also du hast schon gemerkt, dass da was gefehlt hat. Und ich glaube nicht, dass ich das jetzt sage, aber auch Weiser hat so ein bisschen gefehlt vielleicht.
Ach echt? Oh, mein Held. Ja.
Ja, wilde Erkenntnis des Spieltags hier auf meiner Seite. Aber sonst, ja, ein Punkt, der wichtig war, weil er uns die Tabellenspitze natürlich beschert hat. Das wurde natürlich auch gebührend gefeiert am Ende noch. Aber auch nicht genug für das, was hätte sein können, würde ich sagen. Aber der Kampfgeist hat mir am besten gefallen.
Ja, das freut mich. Also es freut mich nicht, dass der bei euch vorhanden war, aber immerhin eine von uns hat den gesehen dieses Wochenende.
Ich wollte gerade sagen, bei euch war es eher so ein bisschen andersrum, ne?
Hey Lena, es war absolut fürchterlich. Also Ich war
Nimm uns doch mal mit auf deine Gefühlsreise.
Ja, es wird auch unprofessionell, weil wie du schon sagst, man bekommt nicht genug mit und ich musste mir auch Highlight-Videos und so weiter angucken, um einige Situationen nochmal anders zu sehen. Aber es ist halt so, auf der Nord ist so viel los gewesen und ich bin halt niemand, also bei aller Liebe, ich bin nicht 3 Stunden vorher im Stadion. So, wenn es so kalt ist, bin ich einfach nicht. So, kreidet mich an dafür und dann steht man halt nicht ganz vorne und steht zwischen irgendwelchen 2-Meter-Leuten rum. Und ich habe das Spielfeld gesehen, nur ich konnte unser eigenes Tor nicht sehen in Erinnerung.
Oh.
So, also da standen so viele Leute vor, dass ich so mit Recken und Strecken halt so vorne bisschen das Netz sehen konnte. Aber ich habe direkt das erste Gegentor in der ersten Minute habe ich nicht gesehen. Keine Ahnung.
Vielleicht auch besser so.
Ja, war auch besser so. Weil ich habe mich auch gewundert, warum alle plötzlich und dann das Spiel so komisch angefangen hat und auf der Anzeige sah ich es dann, weißt du? Ich so voll, ja, okay, ich habe es nicht gesehen, für mich ist das nicht passiert. Das streichen wir jetzt
auch
mal.
Auch eine gute Strategie, damit umzugehen.
Ja, genau. Also es war halt ich war vielleicht sogar ganz froh, im Stadion gewesen zu sein, weil vorm Fernseher wäre das, glaube ich, noch mal enttäuschender gekommen, das Spiel. So, wenn man halt gar nicht diese Stimmung mitnimmt und dass die Ultras wieder da waren und die ganzen Fahnen natürlich und alles war voll und man singt zusammen und springt herum. Das ist halt das, weswegen man wirklich ins Stadion geht und nicht darum, dass man das Spiel immer top 100% verfolgen kann. Aber
das stimmt und ich glaube,
ja.
Zu Hause auf dem Sofa überanalysierst du auch so ein bisschen mit deinem Halbwissen.
Ja, genau, man überanalysiert dann und dann hat man vielleicht also noch weniger Stimmung im Spiel, wenn man zu Hause sitzt. Nur wenn man halt irgendwie taktisch berichten möchte für den Podcast oder was analysieren will, ist es halt nicht gut, wenn du dann gerade in der Fankurve zu sein, aber auch im Stadion generell, auch wenn du irgendwo jetzt seitlich einen guten Sitzplatz hast, ist das auch nicht so viel wert, weil im Fernsehen dann halt schon die Linien anders gezogen werden.
Oh ja, und weißt du, was der größte Abfuck ist? Wenn du im Stadion auf der anderen Seite sitzt, als die Kameras stehen und dann guckst du dir das nachher im Fernsehen an und du musst halt so einmal komplett umdenken.
Ja, das ist
das
dann zu viel.
Das ist so richtig anstrengend. Da bin ich immer so, okay, ich glaube, ich habe ein anderes Spiel geguckt.
Ja, genau. Es kommt dann, ich habe auch hier diese Highlight-Videos dann gesehen vom Spiel im Nachhinein und da einige Sachen dachte ich so, hä, wann sind die denn passiert? Und ich habe wirklich konzentriert das Spiel verfolgt. Ich bin gar nicht so jemand, der sich dann voll abschießt im Stadion und nur noch am Rumgrölen ist. Und es gibt ja einige, die bekommen das Spiel ja gar nicht mit, gar nicht. Ich bin richtig, richtig fixiert und bin interessiert an dem, was passiert und versuche auch Sachen zu erkennen. Aber wie gesagt, wie du schon meintest vorhin, man kann das Spiel eigentlich noch mal gucken. Nur das werde ich nicht
schon,
machen.
Ja.
Also bei dem Spiel werde ich es mir einfach nicht antun, weil wir können ja vielleicht weiter mit dem Spielerischen machen. Aber wir kassieren direkt in der ersten Minute diesen Dämpfer. Und das war dann auch wieder so ein, oh Mann, weißt du gehst ins Stadion und sie starten so schlecht wie gar nicht in dieser Saison ein Spiel. Aber dann dachte ich mir halt, ja, okay, kann man aufholen, hat man schon geschafft diese Saison. Vielleicht schöpft man ja irgendwie neue Hoffnung, tolle Stimmung, bla bla bla. Aber es wurde halt einfach nicht besser. So.
Du klingst nicht überzeugt.
Nein, ich bin auch nicht überzeugt. Ich war auch bei dem Spiel, ich war eigentlich von Minute 1 schon angenervt davon. Und ich hasse mich selbst dafür, weil ich bin eigentlich so ein richtiger Hoffnungsträger und fieber immer mit. Aber das Spiel hat es halt einfach nicht hergegeben. Und egal wie positiv ich bin, aber da war gar kein Kampfgeist. So vielleicht die letzten 10 Minuten noch ein bisschen. Aber es ist halt wieder viel zu spät und bringt dann halt auch nicht mehr viel. Und natürlich, die Statistik spricht wieder für uns. Wir haben mehr Schüsse, mehr Torschüsse, mehr Ballbesitz, viel mehr Pässe, höhere Passgenauigkeit. Alles ist halt auf unserer Seite. Aber das bringt dir auch nichts, wenn die Paderborner einfach das durchverteidigen und nicht nur durchverteidigen, die standen nicht nur hinten drin, sondern die waren zwar knackbar, aber waren dann am Ende halt, also sie haben nicht unverdient gewonnen. Ich weiß, du magst das nicht hören, ob jemand verdient gewonnen hat oder nicht, aber nicht mal darüber konnte ich mich aufregen am Ende.
Ich glaube, das schmerzt dir wahrscheinlich am meisten, ne?
Ja, nein, es halt
diese ewige Diskussion hier über das Verdientsein von etwas.
Ja, ich weiß auch nicht. Also, es gibt eigentlich vieles, was ich sagen will. Ich werde bestimmt die Hälfte vergessen und mich nachher darüber aufregen. Aber es gab halt so viele Szenen im Spiel, wo in den Zweikämpfen die Paderborner einfach viel konsequenter reingegangen sind, viel aggressiver, viel schneller. Und unsere Spieler dann teilweise solche Sachen wie Pass auf Jatta nach vorne und Jatta geht dem Ball nicht entgegen, sondern steht da quasi echt für 2 Sekunden rum und dann wird der Ball halt zwischendrin abgefangen von Paderborn. So darfst du dich nicht wundern über solche Geschichten. Und das ist dann halt so schmerzhaft mit anzusehen, wenn du dir denkst, ja Junge, geh doch dem Ball entgegen. Gerade in so einer hitzigen Phase, wo man zurückliegt, so dann.
Ja, so fehlender Einsatz, das schmerzt, finde ich auch beim
Ja,
Zusehen.
genau. Das ist es eben. Und du kennst mich und ich habe das oft genug gesagt. Mir ist im Endeffekt die Liga egal und auch, ob wir gewinnen oder nicht. So, aber ich habe dort gar keinen Willen gesehen. Und das ist halt so ein kritisches Spiel gewesen, gerade gegen Paderborn, direkte Konkurrenz. Dann mit der Rückkehr der Ultras ins Stadion, da wäre halt ein Sieg so schön und so toll gewesen.
Ja, da wenigstens halt den Einsatz zeigen, so als Minimum.
Ja, eben, genau das. Und das ist dann halt das, was mich im Endeffekt ziemlich enttäuscht hat. Und
Kann ich verstehen.
auch solche Geschichten wie, das war dann für die Fans besonders frustrierend, weil 2 Tore, die im Nachhinein aberkannt wurden von uns durch Abseits, so und im Stadion nimmst du das ja noch unreflektierter wahr als vorm Fernseher. So, wenn du vorm Fernseher schon so bist mit, oh, war das wirklich Abseits und dann ziehen sie die Linie und du musst sagen, ja gut, sein großer Zeh war halt wirklich im Abseits, dann ist das in Ordnung. Nur im Stadion siehst du das nicht und dann ist das halt umso frustrierender, wenn alle anfangen zu jubeln und Konfetti wird gezündet und dann plötzlich 1 Minute später heißt es, nee, war nicht.
Boah, das ist bitter. Das ist unnormal bitter.
Ja.
Vor allem lässt du dich dann ja auch mitreißen davon, dass halt der Ball eben im Tor ist und das ganze Stadion sich freut. Und ich finde, vom Fernseher hast du immer noch so diesen, ja, nicht klaren Kopf, aber man ist noch so ein bisschen verhaltener, als wenn man sich von so einer Menge mitreißen lässt. Dann sitzt du hier und denkst, okay, lass kurz warten, vielleicht kommt was.
Ja, genau. Und halt, wir haben einen Elfer bekommen, auch zu
Ja, wir
Recht.
müssen, um über diesen verschossenen
Ja.
Strafstoß von Glatt zu reden. Was war das bitte?
Ja, das war ein Pass. Also, und nicht mal ein guter.
Das war nicht mal ein stabiler Pass, wirklich. Ja, das war so ein cooler Ball.
Vor allem, ich bin so froh, dass ich so klein bin und das nur echt begrenzt sehen konnte, dank des Typens mit der riesigen Mütze vor mir. Wirklich. Ich bin so dankbar dafür, weil das. Also, den hätte ich persönlich besser geschossen. Und ich sage das immer, ich sage immer, wechsel mich ein, ich könnte es besser
Heute
machen.
glaube ich
Aber
dir.
ja, da 100%. Und ich hätte den mit mehr Kampfgeist reingemacht. Und weißt du, ein Stürmer kann einen Elfer verschießen. Das ist kein Problem, das ist eine
Da geht es
Drucksituation.
eher um
Und
das Wie gerade.
ja, dann soll er den lieber, weißt du, kilometerweit über Stadion hauen. Aber mit irgendwie ein bisschen Überzeugung. Aber
Mit zu viel
das.
Überzeugung dann halt, statt mit
Ja.
gar keiner.
Ja,
Weil so sah es ein
genau.
bisschen aus, finde ich.
Das war richtig traurig. Das, also, nee. Und das ist wieder dieses, der Gefaulte hat geschossen. Ich bin ja ein bisschen abergläubisch und es gibt ja diesen Aberglauben, dass der Gefaulte nicht selber schießen soll und da hat's gegriffen.
Ja, halte ich halt so gar nichts von. Es ist wie mit verdient gewonnen oder so. Wie auch immer. Der sagt, okay, yo, ich traue mir das zu, der soll schießen, ob der jetzt gefoult war oder nicht. Ist eigentlich relativ egal. Worüber ich gerne noch reden würde, ist die Auswechslung, die Walter vorgenommen hat in der 69. Doppelwechsel. Das ist für seine Verhältnisse ja schon früh, oder?
Ja, ist relativ früh und ich hab im Stadion habe ich so richtig laut irgendwie in der 60. Nee, nach dem zweiten Gegentor, irgendwie 61. oder 62. war das, habe ich so richtig laut gebrüllt. Ja, und wird er wechseln? Nein, er wird wieder erst in der 85. oder so wechseln. Und dann hat er ein paar Minuten später zum Glück reagiert, was aber auch überfällig war. Er hätte eigentlich zur Halbzeit schon wechseln müssen. So,
Und
aber.
Alidu, der rausgegangen ist, und Muheim, waren die wirklich so die Schwachstellen?
Ja,
Hättest du
auf
den
jeden
Wechsel auch
Fall.
so vorgenommen?
Ja, und sogar eher. Und also im Nachhinein ist man immer klüger, aber ich hätte es halt wirklich so gemacht. Ali, du hat halt, ich meine. Ali, du hatte ein paar starke Spiele in der Hinrunde und einen kurzen Hype, der damals auch berechtigt war. Seitdem hat er nicht überzeugend abgeliefert und er ist halt schon weg. Er ist halt schon bei der Eintracht und also ich will nicht fies klingen, aber er ist halt auch schon bei der Eintracht wahrscheinlich auf der Bank, mal sehen, wenn er nicht mega noch an seiner Leistungsschraube rumdreht. Nur, also Ballverluste, halbherziges Hingehen. Nicht, also dieses Rumgedaddel vorne war nicht nur von ihm, sondern auch von dem anderen, aber von ihm auch ganz besonders, dass keiner traut sich mal wirklich drauf zu schießen. Es wird, der Ball wird versucht ins Tor zu tragen und die Qualität haben wir halt einfach nicht. So, wir sind nicht irgendein Champions League-Verein, der sich das leisten kann, da im gegnerischen Strafraum groß rumzudribbeln. So, dann verliert man den Ball halt, die Quali haben wir nicht. Und das war bei Ali Doua halt das Problem und Muheim ist schon seit gewisser Zeit hinten nicht stabil.
Aber wenn Alidu lieber ziellos rumdribbelt im 16er und den Ball ins Tor tragen will, hätte er vielleicht lieber zu Dortmund gehen sollen, statt zu Frankfurt.
Wahrscheinlich. Also ich persönlich, ich wünsche ihm wirklich alles Gute und das meine ich so, auch wenn ich über ihn hergezogen habe und alles. Aber ich glaube nicht daran, dass er großartig zünden wird bei der Eintracht. Auch wenn er quasi ein Nachbar ist, wir kommen aus dem gleichen Hamburger Kaff, aber. Nee, glaube ich nicht dran.
Bin ich gespannt, beobachten wir ja weiter.
Ja, genau, also alles in allem, vielleicht um jetzt kurz den Wrap-up zu machen. Es war ein enttäuschendes Spiel und sowohl aus Stadionsicht als auch in der Analyse später habe ich wirklich den Willen vermisst und das ist halt etwas, was du dir in so einer Phase der Saison nicht leisten kannst. Aber passiert ja auch nicht zum ersten Mal, ne?
Ich wollte gerade sagen, ist es dieses typische HSV-Ding? Ich habe irgend so eine Statistik gelesen, dass ihr irgendwie seit 4 Saisons oder so noch nie ein Aprilspiel gewonnen habt.
Ja, also ich weiß
Ist nicht
nicht
so
wieso.
eure Phase der Saison. So das letzte Drittel ist so, ich weiß nicht, irgendwie geht euch immer die Puste aus, habe ich so das Gefühl.
Ja, ich kann, keiner kann es sich erklären, weißt du, es ist ja der gleiche Kader, der die Hinrunde so überragend gespielt hat. Das kann man nicht anders sagen. Sie haben richtig gut gespielt. Und das war ja auch die letzten Saison schon immer so. Es waren zwar nicht immer die gleichen Spieler, man hatte Personalwechsel und so, aber dieser Einbruch kam ohne einen großartigen Grund, den man festmachen kann. So etwas wie, was weiß ich, großartige, schlimme, verheerende Verletzungen und so. Es ist ja immer noch der gleiche Kader. Und ach, ich verfall dann in irgendwelche Verschwörungstheorien, weißt du?
Genau da bin ich gerade. Ich würde mal eine Vermutung anstellen. Ich kann mir vorstellen, dass der HSV über den Sommer hinweg echt gute Arbeit leistet. Denn das, womit ihr jedes Mal in die Saison startet, ist eigentlich immer ein Kader, der zu einem Team geformt worden ist. Das merkt man. Und in der Hinrunde, wie du sagst, läuft es dann gut. Und vielleicht haben einfach die anderen Mannschaften das Rezept zum Erfolg, was ihr euch da im Sommer so gut zurechtgelegt habt, nach dem Hinspiel alle entschlüsselt. Und in der Rückrunde ist es dann halt eben andersrum. Und das wäre zum Beispiel für das Derby so. Also im Hinspiel habt ihr uns ja schon klar gezeigt, so hier geht's lang. Aber wir haben relativ gut die Arbeit gemacht in der Analyse, um im Rückspiel dann genau die Stellen auszunutzen, die wir erkannt haben in eurem Spiel. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei einigen anderen Vereinen ähnlich ist, dass die das Spiel in der Hinrunde, in der Analyse und Betrachtung ziemlich genau auseinandergenommen haben und dass man dann im Rückspiel halt eben so das Momentum auf seiner Seite hat. Und vor allem, wenn das einmal losgeht, das ist ja so, weiß nicht, wie so ein Abwärtsstrudel dann auch irgendwie, ne? Also ich weiß nicht, ich will nicht sagen, ich hoffe es nicht, weil irgendwie gönne ich es euch ja auch nicht, dass ihr mit noch da oben was macht, so, ne? Aber da muss man schon aufpassen, dass man da nicht reingerät.
Ja, also kann auf jeden Fall dazu beitragen, auch wenn ich persönlich nicht so das Erstarken der Gegner festmache, sondern wirklich die fehlende Leistung im eigenen Team. Weil Paderborn hat verdient gewonnen aus meiner Sicht. So den, ich möchte den jetzt auch nicht irgendwie was aberkennen. Aber Paderborn hat keinen Weltklasse-Fußball gespielt. So, und ihr habt
Wir
auch
sind wieder
auf.
beim Wort Weltklasse.
Ja, genau, Weltklasse, stimmt. Und ihr habt auch, ihr habt gut gespielt, ihr wart auf uns eingespielt, so, ihr habt ja auch das Derby in der Rückrunde gewonnen gehabt. Trotzdem haben wir uns da immer noch von einem, weißt du, von einer anderen Seite gezeigt. Und ich würde behaupten, wenn wir mit so viel Einsatz wie gegen euch gespielt hätten, hätten wir manch anderen geschlagen, gegen den wir jetzt in jüngster Vergangenheit eben verloren haben oder wieder nur unentschieden gespielt haben.
Das ist eine bittere Erkenntnis, finde ich, dass du wirklich das Gefühl hast, es mangelt eben an der Einstellung zum Spiel. dass du weißt, so von der Qualität her wäre es halt drin gewesen.
Ja, das ist halt,
Bitter.
es ist echt bitter und ernüchternd. Aber was
Bitter
willst du
vielleicht
machen?
auch, dass ich am Samstag gelacht habe, herzhaft und laut, über eine Schlagzeile in einer Push-Benachrichtigung. Und zwar zweite Liga, HSV endgültig raus aus Aufstiegsrennen.
Ja,
Das fand ich schon
kann.
ein bisschen drastisch. Also ja, ihr habt jetzt 10 Punkte Rückstand auf uns, soweit ich weiß. Ihr seid bei 41 Zählern. Wir bei 41.
42.
Ja?
Und ihr seid bei 52.
True. Wir haben ja einen Punkt mindestens gemacht. Ja, aber 10 Punkte Abstand so auf den Tabellenersten, wenn man selber Siebter ist, ist schon happig.
Naja, ich hoffe ja, dass wir verkürzen können mit dem Nachholspiel jetzt morgen gegen Aue. Wenn.
Ja, wie rechnest du dir da die Chancen aus?
Oh, ich muss jetzt richtig Arschloch klingen, ne? Aber ganz
Oh.
ehrlich, Aue struggelt so hart da unten, ne? Die spielen halt echt gegen den Abstieg in die Dritte. Und ich will nicht Pflichtsieg sagen, aber jetzt zum jetzigen Zeitpunkt muss es einfach ein Sieg sein. So, da sonst braucht man halt gar nicht mehr davon reden, irgendwie oben mitzuspielen, was auch in Ordnung ist. So drehe ich keinem einen Strick draus. Aber ich würde auch lügen, wenn ich es mir nicht wünschen würde.
Gehen wir mal davon aus, dieser Pflichtsieg, den du ansprichst, der klappt. Dann wärt ihr punktgleich mit Heidenheim mit 45 Zählern und hättet 6 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz.
Das denke ich dann, ja, dann kommt natürlich wieder die Hoffnung auf, weißt du? Und es ist ja
Ja,
auch nicht
klar.
so, als ob, keine Ahnung, Schalke in St. Pauli, Nürnberg oder so nicht nochmal patzen würden. Oder auch ihr so. Weißt du, natürlich wird das wahrscheinlich noch vorkommen in den nächsten Spielen. Aber da ist halt auch wieder meine Philosophie, darauf darf man nicht hoffen. Das bringt's halt
Nee,
nicht.
es muss schon die eigene Kraft sein, auf die man sich fokussiert, sonst kann das auch nicht funktionieren, glaube ich. Aber dann haben wir eben nur noch 5 Spieltage und in diesen 5 Spieltagen haben wir zum Beispiel ein Programm gegen direkte Konkurrenten. Also du kannst auch gute Big Points machen, das habt ihr jetzt nicht. Das heißt, ihr müsst ja schon zu einem kleinen Prozentsatz darauf hoffen, dass der Rest, der oben so die ersten 6 Plätze belegt, schon nochmal patzt.
Ja, natürlich. Andererseits, wenn alle gegeneinander spielen, hast du halt die Hoffnung, dass, was weiß ich, ihr euch großartig absetzt, dafür die anderen aber eben patzen und die Punkte nicht haben. Also das kann halt auch einem selber in die Karten spielen. Aber wie gesagt, ich will da gar nicht so viel drüber nachdenken, weil ich glaube, ich bin da in der Minderheit so bei den HSV-Fans. Aber lieber gehe ich mit einem guten Gefühl aus der Saison raus und hab mein Team wieder, was den Fußball spielt, den ich sehen möchte, als irgendwie gestruggelt durch das Versagen anderer aufzusteigen.
Ich finde, wir müssen in dem Zusammenhang aber auch kurz über Schalke reden. Die haben sich so ein bisschen rangepirscht, ohne dass es jemand gemerkt hat, habe ich das Gefühl.
Ja, haben sie auch gut gemacht, muss man ihn lassen.
Also ich habe die Spiele jetzt nicht gesehen, aber anscheinend hat sich da ja ordentlich was getan jetzt, seit Gramozis weg ist. Und es scheint ja wirklich besser zu werden. Also ich weiß nicht, wie Schalke-Fans das betrachten in der Situation, aber wenn du mit 50 Zählern auf dem vierten stehst und die beiden vor, die haben halt beide 51, Darmstadt und Pauli, dann ist ja eigentlich noch alles drin.
Ja, kannst du nicht meckern. Die letzten drei Spiele haben sie gewonnen. Letztes war jetzt zwar in Anführungsstrichen nur gegen Dynamo, also in ganz
Ja.
dicken Anführungsstrichen, aber Sieg ist Sieg und das wissen wir in der zweiten auch.
Ja, und vor allem hättest du mich vor irgendwie so 3 oder 4 Spieltagen gefragt, hätte ich nie da irgendwie zugesagt, so ja klar, ist Schalke noch im Aufstiegsrennen. Die waren für mich so ein bisschen so in der Peripherie verschollen.
Genau, und das sind eben diese Sachen, die immer passieren können. So, es kann dir immer passieren, dass einer einbricht und es kann dir auch immer passieren, dass einer plötzlich neu erstärkt. Rostock ist doch auch bestes Beispiel. Die haben jetzt 4 Siege gemacht und hintereinander. Vorher lief es da auch nur so mäßig. Und deshalb finde ich es immer verfrüht, so irgendwas zu titeln wie, ja, da ist das Aufstiegsrennen jetzt gelaufen, weil solange es irgendwie rechnerisch geht, kann es passieren.
In dieser zweiten Liga auf jeden Fall. In der ersten Liga würde ich das mit dem Sieg der Saison quasi einmal festmachen wollen. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Und wenn wir schon über die Bayern reden, dann können wir auch mal über dieses Wechselchaos reden, was da am Wochenende passiert ist. Wir haben wieder so ein paar Regeln, die vielleicht nicht eingehalten worden sind. Hast du es
Ja, ich habe
mitbekommen?
gehört, der Julian hat verkackt.
Weiß nicht, ob es der Julian war. Ich glaube, es war eher die. weiß gar nicht, wie man ihre Position genau nennt und ich kenne ihren Namen leider auch nicht.
Die vierte Offizielle, oder? Ne? Die mit dem.
Nein, das gehört ja zum Schiri-Gespann.
Ja, okay.
Sie gehört ja zu Bayern. Aber auf jeden Fall die Mitarbeiterin des FC Bayern, die die Schilder zum Wechseln hochhält, um die Nummern anzuzeigen, die hat wohl irgendwie die falsche Nummer angezeigt und eigentlich sollte Coman, glaube ich, runter. Der hat dann natürlich nicht gecheckt, dass er runter soll, weil seine Nummer nicht angezeigt wurde, sondern irgendeine andere. Ich glaube sogar eine Nummer von irgendwem, der gar nicht auf dem Feld war. Und dann ist wohl quasi ein elfter Feldspieler aufs Feld gegangen. Und ich glaube, es war es Schlotterbeck? Ich glaube, Schlotterbeck war es, der den Schiedsrichter dann darauf hingewiesen hat und meinte, yo, die sind irgendwie einer mehr. Das ist doch nicht okay. Und jetzt ist halt die Frage, das Spiel wurde normal zu Ende gespielt. Bayern hat das Spiel gewonnen, auch relativ deutlich eigentlich. Wie geht man damit jetzt um? Vor allem habe ich in der Sekunde, wo ich das gelesen habe, direkt an Wolfsburg im Pokal gedacht. Da ging es zwar um einen Wechsel zu viel, der vorgenommen wurde. Also es waren nie zu viele Spieler auf dem Feld, aber er hat halt irgendwie 6-mal gewechselt, statt der erlaubten 5-mal, die es zu dem Zeitpunkt noch gab. Und das war ja auch quasi Van Bommels Ende.
Ja.
Aber Wolfsburg ist dafür aus dem Pokal ausgeschieden im Nachhinein. Also das Spiel wurde am blauen Tisch entschieden. Also ich find's sehr traurig.
Ja, ich habe gehört, dass Freiburg ja jetzt auch dagegen angehen will, juristisch. So, also
und
sollen sie
sagen,
ihre Möglichkeiten ausschöpfen.
Okay. Ich ja. finde es völlig in Ordnung, weil ich habe jetzt schon so oft Berichte gehört, dass irgendwie so darüber geredet wird, so ja, Freiburg, die halten, also die sind ja eigentlich auch immer so moralisch irgendwie auf der richtigen Seite und zeigen sich immer so voll nett und so und jetzt gehen sie dagegen vor. Ja, weil es ihr gutes Recht ist. Natürlich dürfen sie dagegen vorgehen. Du musst doch nicht aus Nettigkeit dann sagen, ja, okay, ihr habt deutlich gewonnen und so viel Einfluss aufs Spiel hatte diese Wechselpanne jetzt nicht. Wenn sich jemand nicht an die Regeln hält, dann ist es doch scheißegal, ob Freiburg eine reelle Chance gehabt hätte, das Spiel zu gewinnen. Die haben jedes Recht, dagegen vorzugehen.
Ja, ey, sollen sie es probieren auf jeden Fall. Ich sehe da nur, also ich sehe auf jeden Fall den Punkt, dass sie dagegen rechtlich vorgehen. Diesen Vergleich mit Wolfsburg, da tue ich mich
schwierig,
ein bisschen schwer. Ja, eben, weil es war halt, hier hat es was mit den Schiedsrichtern zu tun oder mit den, also nee, sie gehört ja nicht zu den Schiedsrichtern, aber so mit einem Funktionär, kann man vielleicht sagen, so, und andersherum war es eben halt ein Wechsel, der vom Trainer ausging, und dann kann man irgendwo ein bisschen mehr was reininterpretieren als auf der anderen Seite, ich tue mich da schwer mit.
Aber ich finde es im Endeffekt gar nicht entscheidend, welche Personalie da irgendwie jetzt was falsch gemacht hat und wer genau den Fehler quasi gemacht hat, mir geht es einfach darum, dass halt 11 Feldspieler auf dem Feld standen für eine Zeit lang. Ich weiß nicht, wie viele Sekunden es waren, ob es eine Minute war, aber auch die Unterbrechung drumherum hat irgendwie 8 Minuten gekostet und das bringt dich ja auch raus. Also als Spieler, du bist warm auf dem Platz und dann passiert sowas und dann stehst du da rum. So. Also ja, Freiburg hätte keine reelle Chance gehabt, das Spiel zu gewinnen und trotzdem finde ich, dass es keine falsche Entscheidung wäre, wenn das am Ende für Freiburg ausgeht, wenn die Bayern sich nicht an die Regeln halten und jemand da was verkackt. Das ist halt so. Ja, das klingt jetzt plakativ, aber wenn du einen Fehler machst, dann musst du halt mit den Konsequenzen leben.
Verstehe ich, kann ich auch, stimme ich dir zu. Ich bin kritisch jetzt, weil ich genau weiß, dass ich wahrscheinlich anders argumentieren würde und anders darüber denken würde, wenn wir jetzt in Bayerns Situation gewesen wären und wir halt diejenigen gewesen wären, die den in Anführungsstrichen Fehler begangen haben. So, weil ich kenne mich halt selber, ich weiß genau, dann hätte ich so etwas gesagt wie, ja, das hatte ja gar keinen Einfluss auf das Spiel und das waren halt nur ein paar Sekunden und so. Und dann wäre ich halt schon so ein bisschen biased gewesen und vielleicht spielt das bei den Bayern auch so ein bisschen mit rein bei vielen Leuten.
Aber das kannst du ja dann bei allen Sachen argumentieren und das finde ich dann, weißt du, das sind Menschen, die kriegen echt viel Geld dafür, dass das ihr Hauptberuf ist. Und dann solltest du die Regeln schon kennen. Bei Weiser hat ja auch niemand gesagt, ja okay, dass er jetzt da nah an der Mauer dran stand, hat jetzt ja nichts an der Flugbahn des Balls geändert von Ducks Freistoß. Der wäre ja trotzdem reingegangen. Und er hat die Mauer auch nicht grundlegend verschoben. Er stand halt einfach nur falsch und das ist eine Regel. Und dann wurde es halt zurückgenommen, weil das die Regel ist.
Ja, aber trotzdem haben sich ganz viele aus der Werder-Bubble darüber aufgeregt, dass das bei anderen Gelegenheiten eben nicht gepfiffen wurde.
Das ist ja auch völlig okay, finde ich, dass du dann sagst, okay, da wird es halt nicht durchgezogen. Und das, finde ich, wäre auch eine reelle Argumentation, Argumentation jetzt in dem Zusammenhang, wenn du sagst, okay, Wolfsburg wechselt einmal zu viel, die fliegen aus dem Pokal dafür und Bayern spielt einfach einmal kurz mit 11 Feldspielern statt nur 10, die kriegen trotzdem die Punkte für das Spiel, weißt du? Das ist so zweierlei Maß, es ist nicht dieselbe Situation, ja, sehe ich auch so, aber trotzdem, wer die Regeln nicht kennt oder sich nicht darum schert oder irgendwie was missachtet, ja, muss halt mit den Konsequenzen leben. Das musste Weiser ja auch. Und ich möchte auch anmerken, dass in der Werder-Bubble die ganze Kritik auch sehr stark gegen Weiser ging, dass er das halt nicht wusste. Wobei auch viele ja gesagt haben, ja, okay, wusste ich selber nicht, bis zu der Sekunde. Aber das ist halt immer dieses, wie legst du die Regel aus?
Ja, schwierig. Du weißt ja eh mit diesem Reglement und so, das ist eine ganz knifflige Kiste, die wir dort haben. Und auch unsere Meinung dazu.
Das stimmt. Kommen wir von schwierig doch mal zu was Gutem, zumindest für mich. Werder hat zwei Vertragsverlängerungen eingetütet diese Woche. War ich sehr zufrieden mit. Die erste Vertragsverlängerung, die verkündet wurde, war Romano Schmid. Das hat mich echt gefreut, dass er noch bleibt und auch vorzeitig halt verlängert hat. Finde ich, ist immer ein gutes Zeichen in einem Aufstiegsrennen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also allgemein vorzeitig verlängern ist ja nicht nur bei Aufstiegsrennen nice, sondern auch gerade wenn es nicht darum geht, einfach, dass derjenige sich weiter mit dem Verein identifiziert und bleiben möchte und weiter am Team mitwirken möchte.
Auf jeden Fall. Und heute Morgen hat der Werder Twitter-Account im Rahmen eines kleinen Quiz dann auch noch verkündet, dass Ehren Dingchi auch verlängert hat, was mich bei Dingchi sehr, sehr freut, weil ich finde jetzt nicht gegen Sandhausen, sondern am Spieltag davor, vor der dämlichen Länderspielpause, die wir nicht adressieren werden, hat er auch wirklich gezeigt, dass er natürlich Duxch nicht 1:1 ersetzen kann, weil Duxch auch ein anderer Spielertyp und auch ein sehr erfahrener Zweitbundesligaspieler ist, aber dass er schon so seine Momente hat, auch mit der Vorlage auf Füllkrug und vor allem auch, weil er halt einfach Bremer ist so, ne? Ich finde es immer schön, wenn man so einen im Kader hat, der halt auch so sich zu 100% mit der Stadt und dem Verein identifiziert. Nicht, dass das Spieler nicht könnten, die nicht aus der Stadt kommen, aber er kennt die Stadt halt nochmal anders. Und wer Bremen kennt, weiß halt, dass am Spieltag die ganze Stadt halt Werder ist so. Und er kennt es halt seit klein auf. Und ich finde es ganz schön, dass er seine Zukunft auch weiter bei Bremen sieht, weil das zeigt ja auch, dass er seine Chance sieht, irgendwie in diese Startelf irgendwann reinzukommen. Also da muss ja eine Perspektive sein, damit du deinen Vertrag verlängerst.
Meinst du, bei ihm stimmt das dann, wenn er auf diesen Pressekonferenzen sagt, dass er schon immer in der Bettwäsche von Werder geschlafen hat?
Ich weiß nicht, ob er das je schon mal gesagt hat in der PK, aber wenn er es sagen würde, würde ich es ihm sofort glauben.
Ja, das ist immer so maximal unsympathisch, wenn irgendwer verpflichtet wird, der ganz woanders herkommt und der will einem dann weismachen, dass er schon immer für den Verein war. Kann natürlich sein, aber ist auch meistens nur Gefasel.
Ja, aber das ist auch so dein Running Gag mittlerweile. Ja, ich weiß nicht, wie oft wir das schon im Podcast besprochen haben.
Ja, es ist echt repetitiv geworden. Aber wenn wir eh bei so Sachen waren, die sich wiederholt haben, dann kommen wir doch mal zu einer Neuerung, zu was Neuem.
Oh ja.
Und zwar möchte ich einmal kurz über Frauenfußball reden. Und zwar über das Klassiko der Damen. Ich glaube, es war in der Champions League. Und auch wenn mein geliebtes Real verloren hat, war das trotzdem ein großer Tag für den Frauenfußball, weil die mit 91.000 Zuschauern, glaube ich, den Rekord geknackt haben bei diesem Champions-League-Spiel. Und das freut mich echt enorm.
Finde ich auch sehr cool. Liegt vielleicht auch an der ansprechenden Anstoßzeit, denn ich habe bei Frauenfußball immer noch sehr stark das Gefühl, dass sich da gar nicht daran orientiert wird, ob da überhaupt jemand hinkommen kann, wenn du dir die Uhrzeiten und Tage mal anguckst, zu denen die spielen. Das macht es halt auch richtig schwer, da irgendwie dabei zu sein. Deswegen umso schöner, dass dann so ein Champions League Spiel, das war ja auch dann so ein Abendspiel, für viele dann auch natürlich Grund genug ist, ins Stadion zu gehen, wenn das zeitlich halt reinpasst. Ich gehe halt auch nur ins Stadion, wenn es zeitlich passt, ob das jetzt Werder Herren oder Frauen ist, so. Und wenn dir so eine Hürde das so erschwert, und es gibt ja auch richtig viele Stimmen dazu, dass auch das Marketing halt einfach beschissen ist. Also ich wusste zum Beispiel jetzt bei Werder am Sonntag, dass die Frauen spielen um 18 Uhr im Anschluss auf Platz 11, ist halt so neben dem Stadion quasi. Und die Ultras haben auch dazu aufgerufen, hinzugehen und es waren auch super, super viele Leute da. Aber es wurde halt vorher auch gar nicht klar kommuniziert, ob man noch Tickets da an der Kasse kriegen kann an dem Tag oder ob man die online vorbestellen muss, weil das hätte ich nicht machen können. weil ich ja auch ein kleines Stückchen Anreise habe, so, ne? Und ich muss ja schon den letzten Mietpronomen nach Hamburg noch kriegen. Und dann ist es halt auch voll unsicher. Und dann weißt du nicht, ob du was kriegst. Am Ende hast du Tickets an der Tageskasse noch bekommen. Und ich finde es auch sehr cool, dass sehr, sehr viele Leute noch rübergegangen sind nach dem Spiel. Und auch, dass die Ultras da waren. Das hat halt auch noch mal so eine andere Wirkung, finde ich, dann aufs Team. So, wenn entweder jetzt wie beim Klassiko das Stadion einfach mal full ist oder du bei dem Frauenkader deines Vereins irgendwie, auch wenn das nur Platz 11 ist und nicht im Stadion, einfach auf den Sonntagabend mal so irgendwie 200, 300 Leute da stehen hast, die lautstark anfeuern und dann auch halt Ultras mit Fahnen und mit Trommeln. Das hat die, glaube ich, echt immens gefreut.
Ja, natürlich. Das ist halt, wie du schon sagst, das Marketing ist falsch. So, die ganzen, also natürlich gibt es Unterschiede, ist klar. Ich bin auch niemand, der irgendwie sagt, ja, es sollte 100% gleich gehypt werden, weil das ist wahrscheinlich gar nicht möglich. Und wir sind ja auch das beste Beispiel dafür, dass wir selber als Frauen den Herrenfußball deutlich attraktiver und schöner anzusehen
Aber
finden.
er begegnet dir ja auch überall.
Ja,
Es
er
ist
ist halt
überall Werbung.
omnipräsent, genau. Und halt bei Frauenfußball ist das eben nicht der Fall. Und ich kann mich tatsächlich daran erinnern, dass ich, als ich jünger war, ich habe, als so rauskam, dass ich Fußball mag und so, haben natürlich alle Verwandten einem nur noch so einen Kram geschenkt. Und
Oh,
ich habe,
hate it.
ja, aber ich habe mehrere Bücher über Frauenfußball bekommen. Und zwar solche, die so die Turniere begleitet haben mit so Fotos und coolen Geschichten. Und das hat mich damals richtig interessiert, einfach weil ich dann mal irgendwie Informationen dazu bekommen habe und irgendwie, dann hatte ich plötzlich so ein paar Namen und ein paar Fotos und Gesichter und lustige Geschichten und sowas. Zu irgendeine EM war das damals. Ich habe das Buch auch noch irgendwo. Und dann hat einen das auch schon wieder interessiert, weil einfach die Werbetrommel dafür ein bisschen gerührt wurde.
Ja, eben. Und ich glaube, da muss einfach noch echt viel passieren in dem Zusammenhang, damit das so die Allgemeinheit mehr erreicht. Aber das ist ja eine Diskussion, die kannst du ja nicht nur in dem Zusammenhang führen, innerhalb einer Sportart, sondern auch zwischen den Sportarten. Also der Breitensport ist ja ganz klar vorweg und dann gibt es viele Sachen, da weißt du dann gar nicht auch, wo kann ich sowas denn verfolgen? Wo gucke ich sowas? Oder wie viele Abos brauche ich dafür? Weil dann hast du halt vielleicht irgendwie ein großes Interesse an Fußball und dann hast du dir dafür schon drei Abos gemacht und dann willst du vielleicht auch noch irgendwie mal eine Volleyballmeisterschaft mitverfolgen und dann brauchst du dafür noch ein viertes Abo oder so. Das ist halt auch mies.
Ja, die Abo-Welt ist ja schon im Profibereich eine absolute Katastrophe. Und von Amateurbereich braucht man eigentlich gar nicht erst anfangen, auch wenn es da viel. Ja.
Aber bei Amateurbereich, ne? Ich liebe den Tag der Amateure im
Ja,
Pokal.
das stimmt.
Ich liebe das. Den ganzen Tag vorm Fernseher irgendwelche Amateurspiele verfolgen. Ich finde es richtig cool. Auch, dass sie damit so richtig Kamerawagen und so ankarren bei so kleinen Vereinen, finde ich richtig schön.
Ey, nicht nur das, ich finde es auch einfach geil, wenn man mal ein bisschen Freizeit hat und dann zu so irgendwelchen Regionalligaspielen oder so zu gehen, einfach. Egal, ob die
Ja,
jetzt
lokale
mega groß.
Vereine.
Ja, genau, einfach lokale Vereine und bestes Gefühl, wenn man einfach drüber stolpert. So, und sich dann irgendwie einfach an den Rand stellt, weil man irgendwie spazieren war oder keine Ahnung oder selber am Platz spielen wollte mit Freunden. Und dann findet dort irgendwas statt auf einen Sonntagnachmittag oder was auch immer. Das ist immer cool und das ist halt auch eigentlich der wahre Fußball am Ende des
Ja,
Tages.
genau. Dann kommst du da vorbei, siehst, dass da ein Spiel ist, dann zahlst du kurz die 2 € Eintritt, holst dir noch irgendwie Pommes, Bratwurst, Bier, was auch immer und chillst einfach so einen Sonntag am Platz, finde ich auch immer richtig cool. Vor allem, wenn man auch so Freunde im Freundeskreis hat, die irgendwie selber Fußball spielen und dann kriegst du immer mit, so, ja, ich spiele Sonntag und so und denkst so, ja, hey, wir kommen rum, so. Das ist ja auch für die Leute cool, weil bei so kleinen Vereinen besteht die Fanbase ja eh immer nur aus Verwandten und Freunden. Und dann ist es halt schon cool, wenn andere Leute mal sagen, so, klar, meinen Sonntag verbringe ich gerne am Platz, so bei deinem Spiel.
Ja, ich habe es immer geliebt, als ich klein war und gespielt habe, da war oft so, dass zu der besseren Zeit auf dem Sonntag oder sowas die Herren von anderen Vereinen gespielt hatten. Und dann sind wir quasi schon angereist oder bei unserem Heimplatz, haben uns das angeguckt. Und manchmal sind die dann wiederum geblieben für unseren Grottenkick danach. Und das war halt richtig süß, so ein paar Zuschauer zu haben, die halt nicht nur dein Mama, dein Papa, keine Ahnung, irgendwer war, sondern halt so irgendwelche Erwachsenen, die einfach noch da geblieben sind auf ein Bierchen und sich das dann angeguckt haben, diesen Kinderfußball. Das war immer ein tolles Gefühl, diese gegenseitige Unterstützung. Und das ist dann halt auch so selbstlos, das findest du nirgendwo sonst im Fußball.
Ja, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Diese Vereinskultur ist einfach sehr, sehr schützenswert. Deswegen 50 plus 1
Ja,
an
genau,
dieser
stimmt.
Stelle mal wieder erwähnt. Was wir auch noch erwähnen können, ist eins der, ich weiß nicht, kann man es noch Topspiel nennen, ist die Frage. Vielleicht von einer Seite würde ich im Moment argumentieren, und zwar von Leipziger Seite. Bei Dortmund hatte ich echt das Gefühl, so, da ist nicht nur die Luft raus, da ist echt irgendwie der Ballon geplatzt.
Ja, und umso mehr wünscht man sich doch, dass die tabellarische Situation interessanter wäre, oder? Bei so einem Spiel, weil ich dachte schon so, oh, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich verfolge natürlich die erste Liga, aber nicht so intensiv, logischerweise. Dann
Eher so
dachte ich,
Ergebnisse, nicht immer Spiele komplett.
genau, und auch jetzt nicht immer so ganz krass die Tabellensituation. Nur nach dem Spiel dachte ich mir schon, oh, okay, guckst mal rein und dann, ja, toll, sind halt immer noch fast 10 Punkte Unterschied und dann würde man sich wünschen, dass sie noch näher beieinander sind und dass es noch spannender wäre.
Können wir denn den Meisterschaftskampf wieder ausrufen, wenn Bayern jetzt 3 Punkte aberkannt werden wegen dem Freiburg-Spiel?
Ach nein, was für ein Quatsch. Also
Den
so.
können wir echt die nächsten 5 Jahre vergessen, Alter. Leute, guckt zweite Liga.
Ja, also unsere Zuhörer gucken wahrscheinlich eh zweite Liga, aber wenn nicht, guckt zweite Liga. Es lohnt sich wirklich. So, es ist viel
Auf jeden
spannender.
Fall. Und unter der Woche guckt Champions League, Leute, denn nächste Folge besprechen wir natürlich die ersten 2 Spiele, die da stattfinden. Und zwar, ich glaube, City ist als erstes, ne?
City
Ja, City
Atletico
Atletico.
und Benfica Liverpool. Wir hatten ja schon getippt gehabt, aber
Yes.
da hört ihr
Recap,
uns.
also nächste Folge.
Ja, klar, und natürlich auch unser Nachholspiel. Und wir dürfen dann ja am Wochenende dann direkt, ich glaube am Sonntag, wir haben wenigstens ein bisschen Schonzeit zwischendrin, dürfen wir gleich gegen Kiel ran.
Bei Kiel rechnest du dir da große Chancen aus?
Oh, natürlich, also natürlich
Ist jetzt
bin ich
nicht Pflichtsieg wie
optimistisch,
gegen
ja.
Aue, glaube
Nein,
ich, aber
nein. Und
ihr
es
seid
ist.
schon klar die stärkere Mannschaft.
Ja, schon. Und ich will auch überhaupt nicht irgendwie den aus Aue da reinreden von wegen Pflichtsieg. Das soll gar nicht irgendwie respektlos gemeint sein. Aber
Nein, nein.
Kiel ist halt eine andere Hausnummer und sie liegen uns nicht. Ist einfach so. Wir sind nicht gut gegen Kiel. Trotzdem, ich hoffe einfach, dass sie damit einem anderen Gesicht rangehen. Und dann sehe ich da deutliche Chancen. Wenn sie sich allerdings so verkaufen und so spielen wie gegen Paderborn, wird das wieder nix.
Also klarer Call für 6 Punkte, die Marie sich hier wünscht, bis zur nächsten Aufnahme. Ich wünsche mir natürlich 3 Punkte. Wir haben ja kein Nachholspiel. Aber gegen Pauli wird echt, das wird eine bittere Pille, du. Ich habe richtig Schiss. Also es wäre so wichtig gewesen, gegen Sandhausen schon mal diese Big Points einzufahren, so vorher. Aber jetzt ist das Spiel gegen Pauli noch mehr als schon vor unserem Sandhausen-Spiel wirklich irgendwie so. Weiß nicht, der Finger zeigt für das, was jetzt die letzten 5 Spieltage auch abgeht, glaube ich.
Ja, vor
Also
allem
das.
Pauli geht ja auch gestärkt rein gegen euch. Die haben zwar verloren, aber es ist halt gegen Hansa gewesen und das ist ja die Feindschaft neben uns Nummer 1. Und deshalb, die gehen da ja giftig rein.
Ja, und es ist halt auch auf Pauli. Also ich bin gespannt, ob wir das sehen, was ich mir wünsche. Und zwar nicht nur den Kampfgeist, weil das hat diese Mannschaft gezeigt, dass sie den hat und dass man immer kämpft, sondern dass wir auch diese Chancenverwertung endlich hinbekommen. Und ich hoffe auch sehr, ich glaube, es ist nicht realistisch, dass eventuell wenigstens Friedel wieder fit wird. Aber ich glaube nicht. Toprak ist ja eh länger raus. Es wird abenteuerlich, glaube ich. Ich glaube, es wird ein sehr gutes Spiel. Ich glaube, man kann es als Topspiel in der zweiten Liga auf jeden Fall bezeichnen im Moment.
Ja.
Und ich glaube auch, dass viele Fans anderer Zweitligavereine da einschalten werden. Kann ich mir echt gut vorstellen, weil das echt interessant werden könnte. Und ich hoffe am Ende, dass es halt. Also ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch so 0-0, 1-1 oder so in die Richtung geht. Aber natürlich hätte ich am liebsten 3 Punkte.
Oh, so ein richtig langweiliges
Aber
0-0.
halt auf einem guten Zweitliganiveau, weißt du?
Nee, ja, komm, du kannst mit mir jetzt nicht wirklich darüber reden, was ich mir von dem Spiel erhoffe, wahrscheinlich.
Ja.
Aber so
Du
richtig
wünschst
so
dir doch,
ein.
dass wir uns gegenseitig Punkte klauen. 0-0 am
Ja,
besten.
genau, und
Keiner mit
zwar.
Tordifferenz und so.
Ja, und keiner hat Spaß an dem Spiel, weil es ist so ein richtig
Okay.
lustloses 0-0, wonach auch beide Teams in so eine Abwärtsspirale geraten.
Okay.
Das wäre
Also ich
natürlich
glaube
das
nicht, dass
Beste.
wir das erleben.
Ich auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, aber wünschen tut man sich ja trotzdem.
Ich gehe mal davon aus, du schaltest auch ein.
Ja, wahrscheinlich schon.
Mal gucken,
Zumindest
vielleicht schauen wir ja
nebenbei.
sogar zusammen.
Ja, also nebenbei werde ich es auf jeden Fall laufen lassen, nur das ist jetzt wahrlich kein Spiel, wo ich gebannt auf den Fernseher starre.
Oh, ich glaube, es wird sehr, sehr spannend. Ich glaube, es wird wirklich ein spannendes Spiel. Ich hoffe es auch. Also, wenn jetzt das Spiel dann irgendwie nach 10 Minuten 2-0 in die eine Richtung steht, dann habe ich nie was gesagt, Leute, ihr wisst, aber ich glaube wirklich, dass das richtig spannend wird. Mir kribbelt es jetzt schon in den Fingern.
Das glaube ich dir. Und ich weiß nicht, wir müssen uns erstmal gegen Aue beweisen und das ist schon ätzend genug
Mal gucken,
morgen.
ob der HSV dann nächste Woche zurück im Aufstiegsrennen ist.
Ja, vor allem, wir haben ja jetzt auch so ätzend viele Spiele auf einmal. Jetzt gerade genau, wo es kriselt. Wir haben ja auch noch den Pokal, der ist zwar erst am 19., aber das ist dann auch noch so mittendrin. Und ich weiß gar nicht, ob der Pokal so von der Mentalität her wirklich gut tut gerade. Oder ob das so ein bisschen falsche Hoffnungen gibt. Keine Ahnung. Kann ich mich gar nicht
Weiß gar nicht, ob sich
entscheiden.
das so lohnt, sich darauf zu konzentrieren, bin ich ehrlich.
Eben, es ist halt cool. Es ist auf jeden Fall toll dabei zu sein. Und halt ein Team kann auch echt an so einem Turnier wachsen. Und man erhofft sich natürlich dann die Sensation gegen Freiburg, da irgendwie was zu reißen. Und ich werde auch voll mitfiebern und natürlich auf uns tippen. Aber alles in allem ist man halt gerade in einer anderen Situation und dass man so weit im Pokal ist, spiegelt halt das Spielerische eigentlich nicht wider.
Mal schauen, was ihr draus macht, wie viel am Ende der Saison noch geholt worden ist.
Ja, das müssen wir echt schauen. Naja.
Ja gut, dann würde ich sagen,
Ja, wir haben nichts mehr,
kurze, knackige
Leute.
Runde,
Ja.
that's it. Guck die Champions League und nächste Woche sprechen wir drüber.
Jo, letzte Folge war lang, diese ist kurz. Tschüss, Lena.
Tschüss, Marie.